Kurz nach seinem 23. Geburtstag im August 2015 reist Said Fazlullah zu seiner ersten Weltmeisterschaft nach Mailand. Es ist sein erstes Mal in Italien.
Wir sind der Hoffnung hingeflogen, dass wir ein Quali schaffen, uns für die Olympischen Spiele in Rio qualifizieren.
Said ist Teil der iranischen Kanu-Nationalmannschaft. Er ist eine Art Staatssportler inklusive Privilegien vom Staat.
Wir haben nur unser Ding gemacht und wollten nicht mit der Regierung zu tun haben, auch nicht mit der Staatspolizei.
Alles läuft, solange man macht, was die iranische Führung von einem verlangt. Und darauf hat sie immer ein Auge. Vor allem, wenn die Sportlerinnen und Sportler ins Ausland reisen.
Und am zweiten oder dritten Tag unser Aufenthalt, wir wollten zum Mailänder Dom, weil jeder will schönes und historisches Teil von dem Stadt besuchen.
In Mailand ist es in dieser letzten Augustwoche 2015 sommerlich, so um die 27 Grad. Perfektes Wetter also für Sightseeing. Und als erstes will Said mit seinen Teamkollegen zum berühmten Dom.
Wir haben uns verabredet, wir wussten, dass es an der Rezeption freien Ticket gibt von den Bewohnern des Hotels.
Auf dem Weg zur U-Bahn wird Said von einem italienischen Mann angesprochen. Sein Auto ist stehen geblieben. Die Kanuten aus dem Iran müssen schieben helfen.
Es war wirklich sehr witzig und lustig, dass wir halt an andere Menschen in Italien helfen konnten. Wir waren sehr glücklich.
Sie machen, was Touristen halt so machen. Die Tauben auf dem Platz vor dem Dom füttern, die Straßen rund um den Platz erkunden. Alles ziemlich unbeschwert.
Es gab so Nebenstraßen oder weiß es nicht, das sind auch so Flaggen, eine Straße mit links und rechts Flaggen. Da haben wir auch eine iranische Flagge gefunden, auch ein paar Bilder gemacht.
Und dann wieder zurück zum Domplatz.
Und dann haben wir dort vor Ort direkt Selfie gemacht.
Said lächelt breit in die Kamera. Die schwarzen Haare und der Dreitagebart ziemlich akkurat. Er trägt ein strahlend blaues Poloshirt. Im Hintergrund die vielen weißen Spitzen des Mailänder Doms.
Es war mega schön, ich war einfach begeistert von Außenseite, wie man vor hunderten Jahren sowas geschafft hat und wie viele Jahre gedauert hat. Es ist einfach faszinierend, wenn man sowas sieht.
Eins von den Fotos vor dem Dom postet er auf Instagram. Was er und seine Teamkollegen aber nicht wissen, der Aufpasser aus dem Sportministerium beobachtet sie und dokumentiert das alles. Auch als die Gruppe in den Dom reingeht. Iranische Nationalkader in einer katholischen Kirche.
Er hat uns, nicht nur mir, wir waren eine Gruppe, uns verfolgt. Anscheinend auch mit den drin in der Kirche, hat ein paar Bilder gemacht. Ich wusste, dass er in Mailand ist, aber ich wusste nicht, dass er uns verfolgt hat.
Der Touri-Besuch beim Mailänder Dom an diesem Tag im August 2015 wird der Wendepunkt in Saids Leben. Nur, dass es so ist, das erfährt er erst Tage später, bei seiner Rückkehr in den Iran.
Du weißt einfach nicht, was auf dich zukommt. Du weißt auch nicht, wo du hingehen willst. Du weißt einfach gar nichts. Du weißt eins, renn einfach weg, um weiterzuleben. Das weißt du nur.
Said Fazlullah ist aus dem Iran weggerannt. Die Selfies am Mailänder Dom werden ihm zum Verhängnis. Er wird in seinem Heimatland beim Regime zur Persona non grata.
Und nachdem ich so viel erlebt habe, wirklich so viel, und bin zum Schluss gekommen, dass all die Probleme von Religion und Politik kommen.
Said wird so einer von Millionen Geflüchteten, die 2015 über die Balkanroute nach Europa kommen. Und in Deutschland beginnt für ihn ein neues Leben. Als Flüchtling aus einem völlig anderen Land. Erstmal natürlich ein Leben mit riesigen Hindernissen. Aber er wird trotzdem einer von den Menschen mit Fluchtgeschichte, die viele wohl als besonders gut integriert bezeichnen würden. Und der Sport hilft ihm dabei, ganz entscheidend. Irgendwann schafft er es bei den deutschen Meisterschaften sogar aufs Treppchen.
Es war einfach so revolutionär in Deutschland, also ein Flüchtling aus dem Iran in Deutschland, dritter Platz in olympischer Strecke. Woher kommt er? Was macht er? Hat er gedopt?
Ich bin Marina Schweizer vom Deutschlandfunk und ich bin in der Sportredaktion für alle Themen zwischen Sport und der großen Politik zuständig. Und in dieser neuen Staffel von unserem Sportpodcast Players geht es um die Geschichte von Said Fazlullah. Flucht und Spiele. Das ist eine Geschichte über erkämpftes Glück. Und darüber, wer und was eigentlich darüber entscheidet, wer in unserem Land eine Chance bekommt und wer nicht. 5 Folgen, die ihr alle ab jetzt direkt hier in eurem Podcatcher hören könnt.
Deutschlandfunk.
Players, der Sportpodcast.
Ich will einfach verschiedene Projekte zeitgleich machen, weil ich denke immer, dass ich wenig Zeit habe. auch beim Reden. Ich war auch extra beim Arzt. Ich nüchtern so, wenn ich rede. Das versteht nur meine Mama, wenn ich rede. Auch auf Persisch. Und der Arzt hat gesagt, du redest schneller, als was du denkst. Deswegen, viele können nicht verstehen, was du meinst.
Als ich Said zum ersten Mal treffe, merke ich auch direkt, dass er einer von der hibbeligen Sorte ist. Jetzt, mit Anfang 30, kann er schon einigermaßen still sitzen, aber seine Gedanken rasen von einem ins andere. Und als Kind noch viel doller.
Mega unruhig, aber talentiert. Ich war wirklich sehr gut in der Schule. Und immer sportlich. Ich habe den Sport wirklich geliebt. Habe verschiedene Sportarten probiert. Schwimmen, Judo, Karate, Volleyball, Paddeln. Boah, ich weiß nicht, was ich alles probiert habe. Also viele verschiedene Sportarten.
Said wird 1992 geboren und wächst im Norden des Irans auf. In einer Stadt mit dem Namen Bandar Ansari. Direkt am Kaspischen Meer. Bei seiner Geburt ist der Umsturz bei der sogenannten Islamischen Revolution schon über 10 Jahre her. Das Land, in das er hineingeboren wird, wird von Mullahs regiert. Frauen müssen in der Öffentlichkeit den Chador tragen. Die Staatspolizei geht mit harter Hand gegen alles vor, was sich außerhalb von dem bewegt, was das Regime wünscht. Seine Mutter ist Hausfrau, sein Vater Beamter bei der Hafenbehörde. Und dann hat er noch eine große Schwester.
Also all die Kräfte, was ich habe, habe ich von meinem Vater.
Und von ihm, seinem Vater, hat er auch die Begeisterung für den Sport. Sein Vater ist nämlich als junger Mann selber Profi-Volleyballer. Mit 15, 16 entscheidet sich Said, dass er das mit dem Kanufahren professionell machen will. Und schon kurz darauf qualifiziert er sich für das Junioren-Nationalteam. 2009 wird er zweifacher Junioren-Asienmeister und damit kommen im Iran die Privilegien.
Ja, als 18-Jährige oder 17-Jährige kann man nicht so richtig realisieren. Bei uns ist es so, du darfst studieren. Du bekommst Bonus. Und ich habe alles getan, dass ich dann studieren kann, also staatlich. Und nachher mich hat dann Asienmeister geworden und sagte, ja, okay, ich darf jetzt studieren. Natürlich werde ich ein bisschen bekannt, bekomme ich ein bisschen Geld. Aber so richtig realisiert habe ich erst wirklich nach 4, 5 Jahren, nachdem ich ein bisschen groß geworden bin.
Was er damit sagt ist, er steigt schnell auf. Nach dem Jugendnationalteam irgendwann in die Kanu-Nationalmannschaft. Said ist jetzt jemand. 2014 holt er bei den Asienmeisterschaften im Kanadier Zweier Silber, also bei den Großen, nicht mehr bei den Junioren. Da als Iraner eine Medaille zu holen, das ist ein Riesending. Und Sportler werden auch im Iran zu nationalen Idolen stilisiert.
Und nachdem ich halt dann erfolgreich war nach den Asienmeisterschaften und man wird ja auch einigermaßen bekannt und ja, kommen halt dann langsam die Kontakte und Freude zu dir zu. Deshalb, wir hatten noch nie Probleme gehabt mit der Polizei oder Regierung.
Er bekommt eine Art Gehalt vom Staat, aber auch ein neues Leben. Obwohl Said direkt am Kaspischen Meer wohnt, muss er für die meiste Zeit im Jahr ins nationale Trainingszentrum in Teheran ziehen. 4 Stunden von seiner Heimatstadt entfernt, dafür in weit über 1000 Metern Höhe. Er ist nicht gerne so weit weg von zu Hause, aber der Sport ist jetzt sein Job. Inklusive Auslandsreisen zu Weltcups rund um den Globus, andere Kulturen kennenlernen. Aber die Aufpasser vom Regime sind immer dabei.
Also ein männlicher und ein weiblicher. Auf uns aufpassen, dass wir keinen Alkohol trinken, nicht solche Sachen zum Beispiel, das was mit Christentum zu tun hat, machen, Schweinefleisch essen, mit anderen Mädchen zum Club gehen, Alkohol trinken, zur Opening Ceremony, Closing Ceremony. So Klischee einfach, das was heutzutage einfach peinlich ist, wenn ich erzähle.
Zurück zur Kanu-WM im Sommer 2015 in Mailand. Da macht Said nach dem Besuch am Mailänder Dom erstmal nichts ahnend seine Wettkämpfe. Mit seinem Partner geht er über die olympische Distanz über 1000 Meter an den Start. Ein Jahr davor haben die beiden die Silbermedaille bei den Asian Games gewonnen. Bei der Weltmeisterschaft wollen sie sich für die Olympischen Spiele qualifizieren.
Und 2015 beim World Cups, man kann unsere Ergebnisse anschauen, wir waren beim 2 World Cups im A-Finale, haben den 8. und 7. Platz geholt, was wirklich nie in der iranischen Geschichte gab. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind das schnellste Asienboot und wir schaffen das auf jeden Fall.
Aber Saids Partner scheint nicht in Form zu sein. Die beiden starten zwar stark, paddeln dann aber dem Feld hinterher.
Vorlauf war okay, Zwischenlauf waren wir halt dann leider nicht so gut. Im Endlauf, also im C-Endlauf sind wir gelandet. Da waren wir nochmal gut, aber es war dann zu spät.
Am Ende erreichen Said Fazlullah und sein Partner Platz 5 im C-Finale, also ein Finale in der drittbesten Gruppe. Das macht in der Gesamtrechnung Platz 23. Die Olympischen Spiele sind damit außer Reichweite. Dementsprechend schlecht ist die Stimmung vor dem Rückflug am Mailänder Flughafen.
Also mit dem Zweierpartner hatte ich auf jeden Fall Streit, also richtig, ja. Wir sind bis zum Schlagern vorgegangen.
Noch am Mailänder Flughafen fasst Said den Entschluss, dass er seine Karriere beenden will. Am Gate geht er zum iranischen Kanu-Präsidenten. Und auch da kommt es zum Streit.
Also das Land, also Sportministerium war halt dann mir ein bisschen schuldig gegenüber, musste halt ein paar kleine Münze geben, aber sie haben sich verweigert. Und dann habe ich gesagt, ich brauche das Geld. Ich habe gelogen. Ich habe gesagt, mein Papa muss sein Herz operieren und ich brauche das Geld unbedingt.
Aber der Kanu-Präsident lässt ihn abblitzen. Er kann sich nicht an so eine Abmachung in Sachen Geld erinnern.
Und dann, da war ich dann richtig abgefuckt. Und dann habe ich mit ihm geschimpft.
Die Stimmung auf dem Rückflug ist so schlecht, dass niemand ein Wort verliert. Said will seinen Vorgesetzten aber noch eins auswischen.
Vom Augen des Trainers und Kanu-Präsident, ich kann mich daran sehr gut erinnern. Ich habe Alkohol bestellt, bis zum nicht mehr geht. Dass sie halt dann wissen, dass es mir wirklich alles scheißegal ist.
Angetrunken landet Said mit seiner Mannschaft wieder im Iran. Er nimmt sein Handgepäck aus dem Fach und verlässt wortlos das Flugzeug. Am Gate will er schon links abbiegen, Richtung Gepäckausgabe, als er plötzlich angehalten wird.
Und da kamen zwei Männer zu mir und sagen, Herr Fazlullah, Sie haben Passprobleme, müssen uns folgen. Da habe ich gesagt, okay, dann folge ich euch.
Irgendwas stimmt hier nicht, das merkt Said sofort. Normalerweise haben Athleten der Nationalmannschaft in Iran einen Sonderstatus und müssen am Flughafen eigentlich nie ihren Reisepass vorzeigen oder werden kontrolliert. Er holt noch an der Gepäckausgabe seinen Koffer ab und muss dann zu einem Raum kommen, wo Beamte schon auf ihn warten.
Kurz vorm Zimmer haben sie die Tür aufgemacht und dann hat er diesen Sack über meinem Kopf gemacht.
Ihm wird ein Sack über den Kopf gezogen, damit er nichts sieht und niemanden erkennt. Und obwohl die Drohungen gleich folgen, braucht Said eine Weile, bis er kapiert, was da gerade passiert.
Und dann haben sie gesagt, ja, du schreist nicht, du erzählst gar nicht, du machst gar nicht und sitzt einfach hier. Man denkt erstmal, okay, hier versteckt ja auch eine Kamera, wollen mich verarschen oder irgendwas in der Art. Und bleibst hier auch so ein paar Minuten, Stunden, keine Ahnung wie lange. Und wird halt dann langsam zur Realität und denkst, okay, was passiert dann jetzt?
Es gibt auf jeden Fall keine versteckte Kamera, zumindest nicht für eine lustige Fernsehshow. Said wird in ein Auto gesteckt und irgendwo hingebracht. Irgendwann nehmen sie den Sack von seinem Kopf. Er hat aber keine Ahnung, wo er ist. Er hat den Eindruck, er ist nicht der Einzige, der festgenommen worden ist. Das spürt und hört er, als er in das Gebäude reingeführt wird.
Ja, da ging es halt dann richtig los. Ich schätze mal, dass es ein Flur war, dass ich halt dann hingegangen bin und von links und rechts hat man ja auch so diese Leid von Menschen, diese Peitschengerüchte und so alles gehört. Ich weiß nicht, ob das echt war oder nicht.
Es sind Geräusche wie in Folterszenen. Menschen, Peitschenhiebe. Said ist sich nicht sicher, ob sich das alles gerade neben ihm abspielt oder vom Band ist und ihn ganz gezielt einschüchtern soll. Er wird in einen Raum geführt und ein stundenlanges Verhör geht los.
Erstens, was sie mir gesagt haben, weißt du, was du gemacht hast? Und ich habe gesagt, nein. Und dann haben sie gesagt, ja, du hast deine Religion gewechselt und du weißt, was auf dich erwartet. Und ich habe dann erstmal einfach so gemacht und kam von hinten direkt ein Bild auf meinem Oberschenkel. Und ich schaue einfach so und sage, fuck.
Auf dem Foto ist Said bei seinem Besuch im Mailänder Dom. Als er das sieht, versagt ihm erstmal die Stimme. Er ist so nervös, dass er seinen Mund gar nicht aufkriegt.
Die reden von hinten die ganze Zeit, die labern voll und die ganze Zeit sagen, ja, du hast jetzt keine Chance, du kannst dich mit deinem Leben verabschieden, jetzt erwartet dich einfach eine Hinrichtung. Es geht einfach so weiter, und ich sag's dann irgendwann mal, ja, okay, stopp, ich lass mich einfach reden, ich muss irgendwas erzählen. Wie kommt ihr dann drauf? Ich bin immer noch Muslim, ich habe gar nichts gemacht. Und haben gesagt, nein, uns reicht es, dieses Bild. Du warst dort und hast deine Religion gewechselt. Und ich sag's, nein, die anderen waren auch da. Also wir haben kein Bild von der anderen. Du warst nur da.
Ihm wird alles Mögliche an den Kopf geworfen, erzählt er. Sie setzen ihn unter Druck, indem sie seine Familie erwähnen, seine Eltern und seine Schwester. Und es werden ganz alte Geschichten hervorgekramt. Zum Beispiel von seinem Großvater, der zu Zeiten, als der Schah noch an der Macht gewesen ist, in Israel gedient hat, beim Erzfeind des Mullah-Regimes. Was es am Ende ist, dass sie so hinter ihm her sind, er weiß es nicht. Sein Zeitgefühl hat Said schon längst verloren. So etwa 2 Tage lang wird er verhört. Schlafen kann er in der Zeit nur im Sitzen. Den Verhörraum darf er nicht verlassen und er bekommt kein Bett. Sein Glück im Unglück scheint aber, dass er draußen schon gesucht wird. Ein Top-Athlet, der nach einer WM einfach verschwindet, das schlägt schon Wellen.
Und dann sind auch eines Tages zu mir gekommen, haben sie gesagt, okay, jetzt ist Druck so hoch, die Journalisten suchen nach dich, weil du bist halt dann nach 2, 3 Tagen verschwunden, du bist gar nicht da und wir lassen dich los, du darfst nach Hause, aber musst du jeden Tag so eine Staatspolizei hingehen und unterschreiben? Ich habe gesagt, ja, alles klar.
Said wird irgendwo im Nirgendwo mitten in der Nacht an einer Straße abgesetzt. Er schafft es, ein Auto anzuhalten und seinen Vater anzurufen. Der kommt ihn holen. Seine Eltern sind natürlich längst super besorgt, weil Said nie mit seinen Teamkollegen aus dem Gate am Flughafen gekommen ist.
Ich wusste ja auch, dass mein Papa da in Teheran ist, weil er wollte mich abholen. Und er wusste ja auch, dass ich da dann zurückgekommen bin, weil die waren im Flughafen und haben auch meinen Teamkollegen gefragt, wo Said ist. Und dann, ja, Said ist mit uns gekommen, aber wir wissen nicht, wo Said ist.
Sie fahren nach Hause zur Mutter und zur Schwester. Hier ist Said erstmal sicher. Es sind Tage für ihn wie in einem Vakuum.
Es war einfach ganz normal, also wirklich ganz normal. Und ich hatte aber keine Kontakte, kein Handy und gar nichts. Zu Hause war eigentlich alles normal.
Er meldet sich wie befohlen die ersten 2 Tage bei der Staatspolizei. Als Said mir das so erzählt, erinnert mich das total an den Wirbel rund um andere Athletinnen und Athleten aus dem Iran, weil wir haben bei uns in der Sportredaktion auch immer wieder über solche Fälle berichtet. Über die meisten davon einige Jahre nach Saids WM in Mailand. Zum Beispiel über Shohreh Bayat. Das ist eine Schachschiedsrichterin auf Weltniveau, die es gewagt hat, ihre Kopfbedeckung bei einem Wettkampf in China erst weit nach hinten rutschen zu lassen, sodass fast alle Haare zu sehen waren. Und am Ende hat sie diese Kopfbedeckung ganz abgelegt. Sie hat uns mal erzählt, wie sie schon im Ausland unter Druck gesetzt worden ist von Leuten im Machtapparat des Iran.
Viele haben mir geschrieben, komm nicht zurück, du wirst verhaftet werden. Sie werden dich ins Gefängnis stecken. Ich habe angefangen zu zittern. Alle haben mir gesagt, komm nicht hierher zurück. Das war schrecklich für mich. Ich war geschockt, ich konnte gar nicht realisieren, was da gerade passiert.
Aber ihr ist noch im Ausland klar geworden, dass sie nicht sicher wäre im Iran, wenn sie zurückfliegt. Sie lebt inzwischen in Großbritannien. Für den Iran sind SportlerInnen Vorzeigeobjekte auch für Ideologie, quasi als Zeichen an die eigene Bevölkerung. Der Unterschied von Said zu Shohreh Bayat ist aber, er hat, bevor er in seine Heimat zurückkommt, keine Ahnung, dass er solchen Ärger kriegt. Said hängt also, nachdem er in Teheran freigelassen wird, erstmal 2 Tage lang zu Hause rum, bis auf den angeordneten kurzen Trip zur Staatspolizei in den ersten 2 Tagen, wo er sich ja täglich melden muss.
Zum 3. Tag ist mein Papa gekommen, also ja, jetzt musst du deinen Rucksack einpacken und kommt jetzt ein Auto und du musst weg.
Said fühlt sich mega vor den Kopf gestoßen. Das sagt sein eigener Vater zu ihm. Der ahnt, dass Said im Iran kein freies Leben mehr haben wird. Und ohne, dass der Sohn es mitgekriegt hat, fädelt er die ersten Schritte ein, dass der aus dem Land rauskommt.
Er hat ja auch einen Schlepper organisiert, innerhalb ein paar Stunden.
Das Problem ist, Said kann sich zu der Zeit nicht einfach in ein Flugzeug setzen. Sein Pass ist ja von den Behörden am Flughafen einbehalten worden. Also plant sein Vater für ihn die heimliche Ausreise über die Grenze zur Türkei. Und er hat auch ein Ziel für seinen Sohn, Großbritannien. Da gibt es nämlich keine iranische Botschaft und der Vater denkt sich, je weniger diplomatische Beziehungen es gibt, desto geringer die Gefahr, dass Said da irgendwie wieder abgeholt wird.
ich habe gar nicht gespürt. Ich war selber irgendwie verwirrt.
Dieser dritte Tag zu Hause, diese Aussage von seinem Vater, dass Said da den Tatsachen ins Auge sehen muss, das ist für ihn ein sehr bitterer Moment. Er sieht plötzlich, wie sich alle seine Pläne für die Zukunft in Luft auflösen.
Ich hatte Möglichkeiten, wirklich mit 76 nach Ausland zu gehen und hier zu studieren oder dann zur Schule zu gehen. Aber ich wollte nie, nie raus aus dem Iran. Und im Jahr 2015 zweimal nicht, weil ich ein Haus gebaut habe und alle meine Träume sind in Erfüllung gegangen. Ich hatte alles, was ich wollte und es hat einfach doppelt weh getan.
Jetzt zählt nur noch unbemerkt wegkommen, so schnell wie möglich.
Ich musste meinen Bart nachrasieren, Brücke anziehen, Kleider von meiner Schwester und mit Frauenkleider erstmal raus, weil wir gedacht haben und davon ausgegangen sind, dass jemand auf uns aufpasst auf der Straße und so.
Von seiner Familie verabschiedet er sich, ohne dass er weiß, ob er sie jemals wieder sieht. Sie umarmen sich und es fließen auch ein paar Tränen. Dann schleicht sich Said getarnt als Frau aus dem Haus. Verschleiert mit schwarzem Kopftuch.
Du weißt einfach nicht, was auf dich zukommt. Du weißt auch nicht, wo du hingehen willst. Du weißt einfach gar nichts. Du weißt eins, renn einfach weg, um weiterzuleben. Das weißt du nur.
Said verlässt sein Zuhause an einem Spätsommertag Ende August 2015 in eine völlig unklare Zukunft. Erstmal eine Flucht über die Türkei in die Europäische Union. Sein Ziel, Großbritannien, gehört 2015 ja noch dazu. Und auch sonst ist vieles noch ganz anders in diesem Jahr 2015. Die allermeisten Geflüchteten kommen damals aus dem Nahen Osten. Der selbsternannte Islamische Staat ist seit 2014 im Irak und auch in Syrien auf dem Vormarsch. Der Bürgerkrieg in Syrien dauert schon 4 Jahre. Auch für die, die schon aus der Heimat geflohen sind, wird die Lage in den überfüllten Lagern, zum Beispiel im Libanon oder der Türkei, immer schwieriger. Und irgendwann machen sich viele aus Verzweiflung auf nach Europa. Genauso wie die, die zum Beispiel in Afghanistan von den Taliban unterdrückt werden. Das berüchtigte Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei, das später viele von ihnen zurückhalten wird, das gibt es damals noch nicht. Heute gilt 2015 in Europa für viele als Schlüsseljahr, weil so viele Menschen auf einmal nach Europa fliehen, zum Beispiel über die Balkanroute. Und Said Faslula ist mittendrin. Ein Wagen bringt ihn in den Norden an die Grenze zur Türkei. Da soll er dann mit ein paar anderen in der Nacht zu Fuß in den Bergen über die Grenze. Nur aus seiner Zeit als Sportsoldat weiß er, was an der Grenze los ist.
Das Problem ist, im gleichen Staat habe ich gedient. Ich wusste, an der Grenze darf man schießen. Uns wurde gesagt, du sagst zweimal Stopp und darfst du erstmal unterhalb des Körpers schießen. Wenn es halt nichts passiert, dann schieß einfach los.
Aber er und seine Gruppe schaffen es in die Türkei, ohne dass sie jemand entdeckt.
Du musst es einfach mitlaufen. Einfach wirklich nur mitlaufen. Es war alles frei.
Von einer Grenzstadt aus geht's nach Istanbul. Ab jetzt verschwimmen bei Said Zeit und Raum. An neuralgischen Punkten gibt es Schlepper, die ihm und den anderen sagen, was zu tun ist. Erstmal der Bus nach Istanbul.
Ja, alles irgendwie emotionlos, lieblos, einfach hektisch, schnell, weißt du, das macht mit einem irgendwas.
Said erlebt es mehrmals auf der Route nach Europa. Die, die das organisiert haben, nehmen keine Rücksicht auf Verluste. Daran erinnert er sich sehr genau.
Diese Mutter, die dann ihr Kind verloren hat während der Fahrt. Wir haben kurze Pipi-Pause gehabt und sind wieder zurück. Bus ist weitergefahren und von hinten kam diese Schreierei von einer Frau und haben wir gefragt, ja, was ist los? Und sagt, mein Kind ist nicht da. Und wir konnten auch nicht warten. Busfahrer ist weitergefahren. Ja. Das vergesse ich einfach nie. Kann ich auch nicht vergessen.
Irgendwann landet Saids Gruppe an der Mittelmeerküste der Türkei.
Wir haben eine Insel gesehen von Griechenland. Das war wirklich so nah.
Das am Horizont ist Lesbos.
Es ist spät geworden, das ist spät, ich glaube spät Nachmittag. War sehr, 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 sehr sonnig. Ja. Und wir hatten alle keinen Bock mehr und wir waren auch letztes Boot.
60 Personen, Männer, Frauen und Kinder plus Gepäck sollen mit. Der Großteil von ihnen aus Afghanistan.
Dann sind wir nochmal hoch, Boot runtergebracht, aufgeblasen. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, das Fehler war, den Tank hat er gemacht. Und es war halt dann viel Öl da drin.
Ab jetzt sind sie auf sich alleine gestellt.
Schlepper steigt ein, gibt Gas und springt ins Wasser wieder zurück und du darfst weiterfahren. Ich konnte Motorboot fahren. Und als Kanute lernst du ja auch, wie du Motorboot fährst.
Mit einem großen schwarzen Schlauchboot beginnt die Reise ins Ungewisse.
Wir sind losgefahren. Mittendrin im Meer ist dann der Motor auf einmal ausgegangen, weil es dann so viel Öl da drin war.
Der Wellengang wird stärker. Das völlig überfüllte Schlauchboot droht zu kippen.
Und die Frauen haben angefangen, Unruhe zu machen. Es ist aufgestanden, sagen, ja, wir sterben, wir können nicht mehr, wir sterben. Das heißt, bleib einfach ruhig, es passiert uns gar nicht. Ich kenne das, ich regle das. Und die sind so unruhig geblieben. Ich habe gesagt, ja, wir kippen jetzt um.
Saeed beruhigt die Frauen und findet das Problem. Er zieht den Schlauch aus dem Motor, lässt das überflüssige Öl ab und bekommt den Motor mitten auf der Ägäis wieder zum Laufen.
Und da habe ich halt dann nochmal hingekriegt und sind wir halt dann weitergefahren.
Ihnen geht es wie so vielen Tausenden davor auch. Das Boot, in dem sie sitzen, ist einfach nicht fahrtauglich. Aber sie schaffen es. Sie kommen an in Griechenland, in der Europäischen Union. In Lesbos geht's erstmal langsam los mit Bürokratie.
Also mir ist so ein Flüchtlingslager gegangen.
Da will er nicht bleiben. Er will so schnell es geht nach England.
Und dann müssen wir auch so halben Tag warten, bis unser Termin.
Saeed braucht nämlich die Erlaubnis der Behörden zum Weiterreisen.
Da ist es lange Schlange.
Nach 2 Nächten unter freiem Himmel darf er auf die Fähre nach Athen.
Von Athen aus direkt im Hafen haben wir Busse gehabt, Mazedonien.
Er erinnert sich an ein Stück zu Fuß, an ein Stück mit dem Taxi.
Da mussten wir lange weglaufen, da waren wir in Serbien.
Zu Fuß weiter bis zu einem Bus, der sie in Richtung Kroatien bringt.
Kroatien mussten wir auch ein Stück laufen und dort wieder mit einem Sprinter bis irgendeinem Ort.
Irgendwo in Kroatien steigen sie in einen Zug. Der bringt sie nach Ungarn.
Ich glaube, wir sind von Kroatien nach Ungarn. Ich weiß nicht, wo wir hingefahren sind, aber so war es halt dann.
Und dann irgendwann Österreich. Da werden sie von der Polizei festgenommen und irgendwann in einen Zug voll mit Geflüchteten gesetzt. Da erinnert sich Saeed wieder etwas genauer.
Und am nächsten Tag sind wir weitergefahren mit dem Zug. Wir wussten einfach nicht, wohin.
Saeed bekommt so langsam Angst und schmiedet mit seinem Kumpel einen Plan.
Dass wir tatsächlich den Weg vom Österreich nach Deutschland vom Zug rausspringen wollten. Weil, also uns würde gesagt, wenn du nach Deutschland kommst, musst du Fingerabdrücke machen.
Das Leben riskieren, bloß nicht offiziell registriert werden.
Und wir wollten nach Großbritannien gehen. Und wenn du Fingerabdrücke in Deutschland machst und nach Großbritannien gehst, die bekommen alles mit und schicken dich wieder nach Deutschland zurück. Deswegen wollten wir auch nicht. Und wir haben wirklich, also 3-mal haben alles vorbereitet, rauszuspringen. Aber Gott sei Dank haben wir nicht gemacht.
Am Ende trauen sie sich nicht. Ist ihnen dann doch zu gefährlich, so aus einem fahrenden Zug rauszuspringen. Eins fällt mir auf, wenn ich Saeed heute auf seine Flucht anspreche. Es ist so eine konfuse Mischung aus schmerzlichen Erinnerungen. Ich merke, er hat das alles schon so oft erzählt. Er will da schnell durch, weil er da nicht wieder zu tief eintauchen will in diese Erlebnisse. Er funktioniert damals einfach nur und irgendwie tut es heute immer noch, glaube ich. Vor allem, wenn er so Sachen sagt wie, ja, war am Ende alles nicht so dramatisch.
Ich habe mir diese Zeit nicht gegeben, bis heute immer noch nicht, um nachzudenken. Gab es diese Geschichte, da habe ich gesagt, okay, dann passiert, ich kann das nicht ändern, das betrifft mich, aber ich muss halt dann weitermachen. Aber komplette Weg war halt dann nicht so dramatisch, obwohl es dramatisch war, aber habe ich nicht so wahrgenommen.
Und mir fällt auf, er ist der erste Mensch, mit dem ich so konkret über seine Flucht über die Türkei und die Balkanroute spreche. Dass der Mensch, der da vor mir sitzt, das alles konkret erlebt hat, diese Orte, die Schlepper, die Schlauchboote nach Griechenland, aus diesen abstrakten Begriffen Flucht und Balkanroute wird was viel Konkreteres als dieses Label, das hier in Deutschland so oft dafür gebraucht wird, die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015. Im Spätsommer 2015 weiß Said noch nicht, dass am Ende nicht Großbritannien, sondern Deutschland seine neue Heimat wird. Ein Land, in dem sich ihm viele Chancen bieten werden. Und vielleicht ist ja auch der Traum von Olympia noch nicht ganz gestorben. Deutschland ist aber auch ein Land, in dem Said auf viel Glück und die Hilfe Einzelner aus dem Sport angewiesen sein wird. Für ein glückliches Leben in Freiheit.
Hier unten, da saß ein sehr verschüchternder junger Mann, der überhaupt nichts verstanden hat von dem, was wir hier gesprochen haben. Also ich fand, er war ziemlich niedergeschlagen erstmal und ziemlich frustriert, als ich ihn da gesehen habe und vor allem auch ziemlich fertig.
Und genau darum geht's in Folge 2. Ihr könnt hier in eurem Podcatcher direkt weiterhören. Das war Players, Flucht und Spiele. Folge 1, raus aus dem Iran. Players ist ein Podcast aus der Deutschlandfunk Sportredaktion. Skript und Interviews Raphael Späth und Marina Schweitzer. Redaktion Astrid Ravohl und Maximilian Rieger. Produktion Uwe Bräunig. Dramaturgische Beratung Niloufar Elhami. Players Sounddesign Jan Topp. Eine Produktion vom Juli 2024. Alle Folgen gibt's schon jetzt in der Deutschlandfunk-App.